SRF 2 Kultur.
Neuland erleben die 16 bis 20 Jahre alten Jugendlichen, welche in Basel die Integrationsklasse von Christian Zink besuchen. Sie sind Flüchtlingskinder, Migrationsteenager, Asyljugendliche. Und Neuland heißt der Dokumentarfilm, den die Baselbieterin Anna Tommen über 2 Jahre hinweg mit dem Lehrer und seinen Schülerinnen und Schülern gedreht hat. Sie sind bei Reflexe. Mein Name ist Michael Sennhauser und Filmemacherin Anna Tommen wird uns gleich erzählen, wie ihr unterdessen schon mehrfach preisgekrönter Film zustande gekommen ist. Aber zuerst begeben wir uns noch einmal in das Klassenzimmer im Kleinbasler Kasernenareal. Der erste, der etwas lernt in Anna Tommens Dokumentarfilm Neuland, ist der Lehrer Christian Zink. Er sitzt an seinem Pult und büffelt die teilweise exotischen Namen seiner neuen Schülerinnen und Schüler.
Emanuel. Calista. Zeynep.
Die Mädchen und Jungen sind zwischen 16 und 20 Jahre alt. Sie kommen aus Albanien, Afghanistan und vielen anderen Ländern. Ihre Schulbildung ist unterschiedlich, ihre Deutschkenntnisse zum Teil sehr rudimentär und ihre Zukunftschancen in der Schweiz werden wesentlich geprägt von dem, was ihnen Christian Zink in 2 Jahren beibringen kann. Dazu gehört unter anderem die Hoffnung. Nicht alle Kindheitsträume werden sich verwirklichen lassen. Aber einfach aufgeben sollen sie die Jugendlichen trotzdem nicht.
Also wenn man mich als Kind gefragt hätte, was möchtest du werden, dann hätte ich sicher nicht gesagt Lehrer, dann hätte ich gesagt Tramführer oder Lokomotivführer.
Damit trifft der Lehrer bei der jungen Albanerin Naslie mitten ins Herz.
Ihr Traumberuf, Naslie?
Ich wollte Lehrerin werden. Mit Kreide und Arbeitsschreiberin.
Lehrerin für welche? Für ganz Kleine? Für so? Für
Grundschule.
Grundschule. Mhm. Wissen Sie, dass Sie das hier auch können?
Über 2 Jahre hinweg bringt Zink den Jugendlichen bei, was es braucht, um eine Lehrstelle zu finden, um sich durchzusetzen. Und über 2 Jahre hinweg war Anna Tommen mit ihrem Kamera- und Tonteam immer wieder mit dabei. Sie ist auch dabei, als Christian Zink sich mit einem Kollegen über seinen Schüler Esanullah aus Afghanistan austauscht. Esanullah hat nach der ersten Ablehnung seines Asylgesuchs angefangen, sich selber zu verletzen, mit Schnitten an den Oberarmen.
Wenn er das kommuniziert, so, wenn er das ein Hilferuf ist, dann müssen wir ihn eigentlich wirklich darauf ansprechen. Hast du das schon gemacht?
Ich habe ihn gestern darauf angesprochen und er hat auch gar nicht lange rumgeredet. Das ist eigentlich ziemlich klar, er will das nicht verstecken. Da läuft ein kurzer Ähmlich um, du siehst die Pflaster. Und wenn du nicht hast, du wirst das gesehen. Da links und rechts, riesen Pflaster. Also er zeigt das auch.
Neuland ist ein Dokumentarfilm, der auf jeder Ebene einschlägt. Er bringt uns Menschen so nahe, dass es manchmal wehtut. Er macht Mut, wo man Hoffnungslosigkeit vermutet. Und er ist formal so überzeugend gebaut, dass man im Kino keinen Gedanken an die Machart verliert.
Hamidullah, Ihr Wunschberuf, Traumberuf als Kind?
Nein, ich habe keinen.
Ich habe keine Träume.
Hamidullah hat seinen Traum nicht preisgegeben. Aber im Film sieht man ihn immer wieder Gedichte schreiben. Und eines von seinen Gedichten ist heute Teil der Filmmusik. Anna Tommen, Neuland, der Film, den Sie gemacht haben, das ist ein mittellanges Projekt für einen Dokumentarfilm. Sie haben 2 Jahre lang gedreht. Das war eine Schulklasse, die Sie über die ganzen 2 Jahre hinweg begleitet haben. Ich möchte mit Ihnen gerne in 3 Stufen über diese Arbeit reden. Einerseits, wie kommt man dazu? Also was braucht es, bis man so ein Projekt überhaupt aufgegleist hat? Dann, wie verlaufen solche Dreharbeiten? 2 Jahre lang eine Klasse und ihren Lehrer begleiten. Das ist auch kein Fulltime-Job. Und dann der dritte Teil, wie macht man dann aus dem Material einen Film schließlich? Den Film, der jetzt ins Kino kommt. Fangen wir am Anfang an. Wie sind Sie drauf gestoßen?
Es ist wirklich drauf gestoßen. Also ich habe gearbeitet in der Medienfalle während dem Filmstudium.
Die Medienfalle
in Basel, das ist eine Organisation, die Auftrittstraining macht mit Jugendlichen, die das 9. Schuljahr hinter sich haben, also eigentlich mit der Schule für Brückenangebote, wo ja auch diese Integrationsklasse dabei ist. Und die Jugendlichen, die kommen dann zur Medienfalle und werden da ein bisschen darauf trainiert, aufzutreten, sich zu präsentieren an Vorstellungsgesprächen für Lehrstellensuche und so weiter. Und so habe ich 2 Jahre schon dort gearbeitet und habe einfach immer wieder gesehen, wie schwierig das ist, für junge Leute eine Lehrstelle zu suchen, zu finden, was es da an Kraft braucht. Und einfach das Thema war irgendwie präsent.
Das ist ja auch eine der wunderbaren Kernszenen im Film, wenn Herr Zink mit den Schülerinnen und Schülern diese Telefonate probt und sie ihm sozusagen erklären müssen, warum sie überhaupt anrufen und was sie möchten. Also das scheint sozusagen direkt zurückzugehen auf diese Arbeit in der Medienfalle, ja, die Sie also mit den Jugendlichen gemacht haben.
Ja, wir haben wirklich auch so trainiert, so Rollenspiele gemacht, Vorstellungsgespräche in Rollenspielen. Und dann ist Christian Zink mit seiner vorherigen Klasse gekommen zu uns. Wir haben eine Woche zusammen einen Kurzfilm gedreht und ich fand das einfach unglaublich spannend. Also ihn als Lehrer, ihn als Mensch, die Schüler und Schülerinnen, die von der ganzen Welt da in einem Klassenzimmer zusammensitzen und vor allem der Respekt, der gegenseitig da ist. Also die Schüler, wie sie Respekt haben vor diesem Lehrer, obwohl er auf den ersten Blick ein bisschen seltsam ist und man auch ein bisschen so distanziert lachen muss, er ist anders wie andere Lehrer, er ist gar nicht so, wie man sich Lehrer vorstellt. Ja, und schon in dieser Woche habe ich dann plötzlich gemerkt, wie unglaublich engagiert dieser Lehrer ist und was er da an Arbeit leistet. Und dann habe ich halt wirklich ganz spontan ihn gefragt, ob er Lust hat, ein Filmprojekt zu machen.
Es ist ja nicht nur der Lehrer, der engagiert ist. Im Gegensatz zu normalen Schulklassen merkt man auch den Schülern an, sie sind ganz anders motiviert. Also einerseits, es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Sie müssen sich irgendwie integrieren, sie müssen irgendwie vorwärts kommen. Und sie sind deutlich dankbar für die Arbeit, die Herr Zink in sie investiert. Also sie sagen das am Ende auch des Films, das ist einer der ganz berührenden Momente. Also kann man davon ausgehen, Sie machten einen Film mit rundwegs motivierten Leuten und das ist natürlich schon auch für eine Filmemacherin motivierend.
Ja, also wobei, das muss man schon auch ein bisschen relativieren. Also ich meine, rundweg motivierte Leute, das kann man so nicht sagen. Natürlich gab es immer wieder Motivationstiefs und es gab auch einige in der Klasse, die kamen gar nicht voran. Also das darf man jetzt auch nicht allzu motivierend sagen.
Versuchen wir doch gerade da einzuhängen. Sie haben diese Klasse begleitet und man lernt einige dieser Schülerinnen und Schüler kennen, aber Sie haben sich am Ende auf 2 von ihnen konzentriert. Das ist Esanullah aus Afghanistan und die Nazlieh. Das sind 2 von denen, die Herr Zink mit besonderer Aufmerksamkeit betreuen musste, aus speziellen Gründen, die man im Film auch sieht. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht von Anfang an klar war, dass es diese beiden sein würden. Also die müssen sich ja im Verlauf der 2 Jahre herauskristallisiert haben. Wie passiert das? Also an welchem Zeitpunkt merkt man, das sind jetzt meine Hauptprotagonisten?
Also am ersten Schultag haben wir einfach mal alle gefilmt, weil wir wussten überhaupt nicht, wer da kommt in diese Klasse, wer das ist. Ich habe wirklich einfach sehr intuitiv gesagt, film mal da, film mal da. Und dann in den ersten 2 Wochen habe ich mich für 6 Protagonisten entschieden. Ich habe gesagt, okay, mit 6 fange ich an. Ich wollte am Schluss, habe ich gesagt, im Film sollen 3 Protagonisten vorkommen. So. Ich wollte verschiedene Nationalitäten natürlich, das war ein Kriterium, dann Männer und Frauen. Und dann das Wichtigste war, zu schauen, wer fühlt sich überhaupt wohl vor der Kamera, wer möchte überhaupt gefilmt werden, weil das war die wichtigste Voraussetzung. Ich wollte ja niemanden filmen, der gar nicht will und der ganz widerwillig da mitmacht. Und bei Esanullah war das sehr schön zu sehen. Der war zwar sehr scheu am Anfang, sehr schüchtern, sehr in sich gekehrt, traurig auch, er hat eine traurige Ausstrahlung. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, er fand das toll vor der Kamera. Er hat immer, wenn wir gefilmt haben, saß er noch ein bisschen länger da. Oder hat seinem Freund Hamidullah gesagt, komm, da gehen wir schnell hin. Und dann sind sie sofort die Kamera gesessen und haben geredet. Und da habe ich einfach gemerkt, den zieht es auch zu mir und zu der Kamera hin. So, der hat irgendwie diesen Wunsch. Und das ist natürlich eine super Voraussetzung.
Man merkt ihm ja das auch an. Also er ist ein trauriger Mensch, er hat auch ein ziemlich hartes Schicksal hinter sich, das wird klar im Film. Und gleichzeitig merkt man, er ist dankbar für die Aufmerksamkeit. Er ist ja auch der, der sich dann selber verletzt, nachdem sein erster Asylantrag abgelehnt wurde und der das auch deutlich zur Schau trägt. Also man sieht die Pflaster und die Lehrer unterhalten sich dann auch darüber, ob er das denn nun absichtlich zur Schau stellt. Und sie kommen zum Schluss doch, der möchte, dass man das sieht, der möchte, dass man ihn wahrnimmt. Auch da kommt ihm das Filmprojekt natürlich entgegen. Aber einige der schönsten Momente im Film sind ja nicht so entstanden, dass sich diese Jungs zum Beispiel vor die Kamera gesetzt haben, sondern einer der ganz zentralen Momente ist sozusagen ein Gold Nugget, also ein gefundener Moment. Sie sitzen beide mit ihren Schulheften da und der Hamidullah sagt zu ihm, sag mal, hast du jetzt wieder von hinten angefangen? Und der sagt, nein, ich schreibe in die richtige Richtung, ah, aber dann musst du auch das Heft von vorne anfangen. Um so etwas einfangen zu können, muss man ja einfach einmal eine Stunde oder zwei eine langweilige Schulstunde filmen, oder?
Ja, das habe ich auch am Anfang so gemacht. Also ich habe meinem Filmteam gesagt, die haben sich teilweise total gelangweilt. Ich habe ihnen gesagt, wir filmen jetzt einfach zwei Wochen durch. Weil wir wissen nicht, da wird sehr viel passieren, weil die sind ganz neu hier und sie verstehen nicht. Und man weiß aber nicht, wann es passiert. Das war das eine und ich wollte auch, dass sie sich an die Kamera gewöhnen natürlich. Darum haben wir so viel gefilmt. Und das war wirklich während einer der langweiligsten Stunden. Und dann irgendwann passiert das. Und da muss man einfach unglaublich viel Durchhaltevermögen und Geduld haben, damit man solche Szenen einfangen kann.
Das heißt, Sie haben zwei Wochen durchgefilmt und dann sind Sie nur noch sporadisch und nach Drehplan zur Schule gegangen?
Nein, das war, also im ersten Jahr war wirklich, ja, es war so ein bisschen ein Konzept. Ich filme die ersten zwei Schulwochen, dann komme ich zur Weihnachtszeit wieder. Weil die Weihnachtszeit ist für uns sehr wichtig in der Schweiz und es ist alles voll mit Weihnachten. Überall sieht man unsere Kultur so. Und ich wollte halt einfach filmisch, dass das in diesem Weihnachten drin, dass die sich da befinden. Weil man das sieht, jetzt sind sie bei uns in einer anderen Kultur.
Dann ist dieser Jahresrhythmus, der Verlauf dieser zwei Jahre schon bei der Drehplanung mit einbezogen worden?
Ja.
Es gibt ja im Moment einen anderen Schweizer Film, der in einer Schule spielt, Tableau Noir von Yves Hiersin. Und das war wirklich ein Langzeitprojekt. Also der war da wochenlang in der Schule und hat alle Schülerinnen und Schüler verkabelt. Er hat den Ton simultan mitgeschnitten und ist dann mit der Kamera dorthin gerannt, wo ihm die Tonmeisterin sagte, da ist etwas los. Ich stelle mir vor, bei Ihnen war ein bisschen weniger Action und auch weniger Leute auf dem Set, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sehen, wir haben gestartet, das war noch vor meinem Masterstudium. Ich wusste noch gar nicht, ob ich den Master machen kann und ob ich den Master machen will. Und ich hatte eigentlich dieses Filmprojekt und wir hatten fast kein Budget.
Sie sind bei Reflexe, heute mit Anna Tommen zu ihrem Dokumentarfilm Neuland.
Und dann habe ich wirklich mit meiner Kamerafrau, mit der ich studiert habe in Luzern, mit der ich sehr viel schon gemacht habe, mit ihr und einem guten Freund, der Tontechniker ist, zu dritt haben wir dann gesagt, wir machen dieses Projekt. Aber ich wusste gar nicht, ob ich sie überhaupt bezahlen konnte und nichts. Wir haben einfach, und ich wusste einfach, ich muss anfangen. Es war ja wirklich, ich habe den Herrn Zink im Frühling kennengelernt. Ich habe ihn gefragt in dieser Woche, er hat ja gesagt. Wir haben uns eine Woche darauf getroffen. Dann bin ich einmal in diese Klasse gegangen und habe recherchiert und so weiter und ein bisschen ein Konzept geschrieben und dann ging es schon los. Und ich wusste einfach, ich muss diese ersten zwei Schulwochen haben. Ich muss das einfach haben für den Film. Aber eigentlich hatte ich noch nicht, ich hatte kein Budget und wir hatten nicht wirklich ein tolles Equipment und auch noch sehr wenig Erfahrung. Ich habe ja noch nie einen langen Kinodokumentarfilm gemacht. Und das merkt man jetzt auch an. Ich finde, der Anfang ist jetzt technisch schlechter wie dann der Schluss vom Film. Also wir haben uns unglaublich entwickelt in diesen zwei Jahren und das merkt man im Film.
Das ist mir auch aufgefallen. Ich hätte es allerdings nicht so formuliert, denn mein Eindruck war der, dass sich der Film eigentlich zusammen mit den Schülern und der Schulklasse entwickelt. Also ich finde, das passt wunderbar. Mhm. Die ganzen Unsicherheiten, die man den Schülern anmerkt und sogar dem Lehrer. Der Film beginnt ja jetzt damit, dass aus der Dunkelheit heraus der Herr Zink versucht, die Namen seiner künftigen Schülerinnen und Schüler zu lernen. Ich hatte das Gefühl, das passt zum ganzen Schnittkonzept wunderbar, dass sich die Technik zusammen mit den Schülern weiterentwickelt bis zu dem, was man am Ende hat, was ein eigentliches Fest ist, könnte man sagen. Also diese Abschiedsbegegnung des Lehrers mit den Schülerinnen und den Schülern. Kam denn mit der Erfahrung etwas dazu, dass Sie dann öfters machten am Set? Also irgendwie, dass sich etwas ergab, dass man anders filmt, dass man versucht, Schnitt- und Gegenschnittmomente zu bauen, oder sind Sie immer auf Distanz geblieben?
Ja, also das hat sich total verändert. Das war ja so, wir waren am Anfang auch unsicher und wurden immer sicherer, auch im Umgang mit Ihnen. Und wir waren wirklich irgendwann Teil von dieser Klasse, also eigentlich von Anfang an, wir waren wie alle zusammen. Und darum ergibt sich jetzt das auch parallel so schön, finde ich. Das passt irgendwie. Und was sich jetzt, ja, was sich verändert hat, sehr viel. Also wir haben dann, als wir dann in der Weihnachtszeit das nächste Mal, das zweite Mal filmen gingen, haben wir schon zwei Kameras gehabt im Schulzimmer. Also dass wir Herr Zink immer hatten und die Schüler immer hatten, dass das irgendwie, dass man das schneiden kann.
Das muss man vielleicht kurz erklären, das fällt den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern gar nicht auf, dass man eben schneidet und gegenschneidet, also wenn zwei Leute miteinander sprechen, dass man die nicht beide gleichzeitig sieht, sondern den Blick des einen auf den anderen und umgekehrt. Ein ganz einfaches Verfahren im Spielfilm, aber im Dokumentarfilm extrem aufwendig, weil man ja nie genau weiß, was passiert.
Ja, und es genau das, und es war auch für mich, war am Anfang, ich wusste nicht, wie die reagieren auf die Kamera, und ich wollte nicht irgendwie mit einem riesen Filmequipment da in diesem Klassenzimmer einfahren. Und an Weihnachten war ich mir schon ein bisschen sicherer und wusste, sie halten das aus, zwei Kameras. Und dann hat sich auch im Ton einiges entwickelt. Dann irgendwann hat Tönler so diese Technik entwickelt, dass er immer in den Schüler-Etuis ein Mikrofon versteckt hatte, und dann einfach, wenn wir wussten, jetzt ist da was Spannendes, hat er das etwas so zwischen die Schüler gelegt, so unauffällig.
Aber denen war schon klar, dass das jetzt wird mitgeschnitten.
Na ja, natürlich, die Kamera war ja auf sie, aber es war halt schwierig manchmal mit diesem riesen Monster-Persch-Teil, wenn das zu nahe an dich rannt. Die Kamera ist eigentlich nie das Problem, sondern ich finde, der Ton ist eher das Problem beim
Dokumentar. Also die Persch, das ist die große Angel, an der das Mikrofon hängt.
Genau,
ja.
Und die kommt dann so über den Kopf, weil man will ja den Ton so gut wie möglich gezielt aufnehmen, und die schauen dann immer so nach oben und beginnen zu lachen, oder? Weil jetzt wissen, was ich jetzt sage, ist alles da. Ja.
Gott hört mich sozusagen.
Ja, genau. Und die Kamera ist ja viel distanzierter. Die ist irgendwo, die kann ranzoomen und so. Das ist anders.
Nun gibt es nicht nur die Szenen im Schulzimmer, es gibt auch recht intime Szenen, die geplant sein mussten. Zum Beispiel hört man Esanullah nach Hause telefonieren, nach Afghanistan, wahrscheinlich mit seinem Vater. Also der sagt,
zuerst die Mutter und dann der Bruder, und ja, ganze Familienmitglieder sind rangegangen.
Und die erklären ihm, es sei gar nicht gut jetzt in Afghanistan, und er erklärt ein bisschen, wie seine Situation jetzt da ist. Und das ist unter mehreren Gesichtspunkten nicht ganz einfach. Einerseits, er spricht in seiner eigenen Sprache, das heißt, sie mussten etwas filmen, das sie gar nicht verstanden haben. Und ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich war auch kein Übersetzer dabei. Das heißt, man findet erst nachträglich heraus, ob sich das gelohnt hat. Oder wussten Sie schon, worum es gehen sollte in diesem Telefongespräch?
Ja, also ich habe das vermutet. Ich wusste, ich möchte, dass die Hauptdarsteller, dass die Kontakt mit der Heimat haben, aber dass man die Heimat nie sieht. Also dass die eigentlich nur noch virtuell vorhanden ist, sei es durch Webcam wie bei Nasli oder mit dem Telefon. Einfach so ist noch die Heimat da. Und darum wusste ich, ich möchte unbedingt einmal ein Telefongespräch mit Esanullah. Ich habe ihn gefragt, er hat dann immer ausgewichen, und irgendwann, also das war ja auch unglaublich schwierig, diese Arbeit. Es war nie klar, kann ich jetzt das machen oder nicht. Da habe ich gemerkt, es ist eine andere Kultur. Ich wollte immer etwas fix klar machen, und mit allen drei Afghanen, es war immer so ein bisschen verwischt. Es war wie nicht irgendwie klar abgemacht. Und das war das Gleiche mit diesem Telefongespräch. Und ich wusste, wenn wir im Lager sind, da hat es eine Telefonkabine. Und im Lager werde ich es wohl schaffen, dass er dann mal da nach Hause telefoniert. Und das war dann auch so. Und ich habe ihm gesagt, warum ich das will. Ich habe ihm gesagt, ich möchte, dass er erzählt von hier, vom Leben von hier. Und dann während dem Telefongespräch hat er aber überhaupt nicht mehr nachgedacht, sondern ich meine, das ist so emotional, er hört seine Familie so wenig, dann wird einfach geredet und natürlich erzählen sie sich von ihren Situationen. Und das war alles in Pashto und es war gar nicht so einfach, das nachher einen Übersetzer zu finden. Das ist nicht Persisch, das ist von den Pashtunen, vom Stamm, die Sprache. Und da hat es sehr wenige Leute, die das gut verstehen. Und ich habe das auch nie verstanden, aber es ist wirklich so, die reden teilweise so bildhaft, dass das unglaublich schwierig ist, einfach in unsere klare, da kommt das wieder, in unsere klare Sprache zu übersetzen. Und darum habe ich das, ich hatte drei verschiedene Übersetzer, haben mir das irgendwie ganz unterschiedlich und wir mussten dann so einen Mittelweg finden. Aber SO0 hat dann bestätigt, das war schon klar, so wie es jetzt ist. Aber es war sehr schwierig.
Damit sind wir eigentlich schon bei einem Punkt, der mich besonders interessiert, nämlich wie macht man dann aus dem Material den Film? Nehmen wir gerade diese Szene. Sie haben SO0 beim Telefonieren gefilmt, er hat in Pashto gesprochen, dann werden diese Szenen übersetzt und es gibt, nehme ich einmal an, eine Transkription, damit Sie wissen, wie das Gespräch überhaupt abläuft. Und dann muss man das Ganze schneiden. Man muss auswählen, man muss diejenigen Passagen nehmen aus dieser Szene, die im Verlauf der Erzählung, die der Film ja tatsächlich erzählt, auch einen Sinn ergeben, die logisch funktionieren. Man erfährt von SO0 ja einiges im Verlauf des Films, unter anderem, dass seine Familie etwa $20,000 aufgebracht hat, um ihn überhaupt in die Schweiz schicken zu können. Und dass
also er hat das aufgebracht.
Er hat das aufgebracht, aber seine Familie müsste bezahlen, wenn er nicht bezahlt, also so kommt es heraus.
Seine Familie verliert das Land, wenn er nicht den seinen Hildern das zurückbezahlt, so ja.
Und da ist auch einer der ganz emotionalen Momente im Film, wo sogar der Herr Zink fast die Kontenance verliert. Er hört die Erzählung von SO0 und er sagt dann plötzlich einmal Scheiße. Und das ist sehr ungewohnter Moment, von dem Herrn Lehrer. Aber was ich sagen wollte ist, mit diesem Material kann man einen dramatischen Höhepunkt im Film bauen. Also man kann die Erzählung von SO0 bauen, indem man immer wieder ein bisschen Informationen einbringt. Aber man muss auch vieles weglassen. Ja. Und um die Erzählung zu bauen und zu verweben mit den einzelnen Figuren, braucht es ja dann einen Plan. Und das geht erst, wenn die Geschichte steht. Also am Ende dieser 2 Jahre wussten sie, wie erfolgreich einzelne Schüler sein würden. Und diese beiden, die sie dann besonders ausgewählt haben, von denen wussten sie auch, wo sie hingelangt sind. Und dann mussten sie eigentlich deren Geschichte nachbauen. Wie haben sie das gemacht?
Also ich habe zuerst wirklich von jedem, also von SO0 und Asli, und ich hatte zuerst noch eine dritte Person, habe ich eine Timeline, also einen Strang, einen Geschichtenstrang hergestellt.
Also jeweils
und der war etwa
Geschichte.
6 Stunden lang.
Für jede Person?
Ja. Und der war etwa 6 Stunden lang, wo ich einfach alles, was mir wichtig erschien, mal hinlegte, so. Und dann ging es darum, das zu kürzen, natürlich. Und dann habe ich wirklich auch, ich habe dann alle Stills, also alle Bilder von diesem Geschichtenstrang, von den einzelnen Szenen ausgedruckt, dann an die Wand geheftet, rumgeschoben, bis ich einfach von jedem Schüler, also von Nasli und SO0 und der dritte Person, etwa 1 Stunde hatte. So.
Und dann
habe ich das verwoben miteinander. Und dann kam noch Herr Zink dazu natürlich. Und dann kam noch die Klasse dazu. Und dann noch die Schweiz als Figur. Und ich habe einfach zu allen Figuren, Anführungsschlusszeichen, habe ich einen Geschichtenstrang geschnitten. So. Und dann hat sich herausgestellt, dass die dritte Person keinen Platz hat.
Das ist dramatisch, aber das ist dramatisch für die Filmemacher, ist dramatisch für die Person
das
selber.
Das ist für alle dramatisch, ja.
Aber man kann sagen, die Arbeit von dem Punkt an hat ja auch etwas Musikalisches. Sie haben einzelne Stränge wie Melodien, die müssen Sie verweben und dann muss das Ganze in eine Form bekommen, die funktioniert. Und wenn ich als Zuschauer im Kino sitze, merke ich einfach, ein Film hat einen guten Rhythmus. Das heißt, ich merke es eben nicht, er funktioniert, er nimmt mich mit und das ist auch bei diesem Film so. Neuland hat einen Rhythmus, den man nicht bemerkt, er hat einfach dramatische Höhepunkte, dann schwebt er wieder, dann gibt es Pausen und das ist alles so angeordnet, dass ich erst beim dritten Mal, als ich ziemlich aufmerksam darauf achtete, merkte, wie das gebaut ist und wie präzise auch. Zum Beispiel kommt nach ziemlich genau 20 Minuten die Weihnacht. Das ist eine erste Pause mit einer Sequenz, man einfach Weihnachtsbilder sieht aus der Stadt. Dann kommt nach 40 Minuten wieder eine Sequenz, das ist die Messe. Und nach weiteren 20 Minuten, also immer im gleichen Rhythmus, kommt die erste Sequenz, in der man Nasli arbeiten sieht in einem Altersheim oder Pflegeheim. Und noch einmal 20 Minuten später kommt die Fasnacht. Mhm. Das heißt, die 90 Minuten des Films sind in 20-Minuten-Blöcke und eine Art Epilog unterteilt. Mhm. Und das merkt man nicht als Zuschauer, aber es funktioniert. Es funktioniert wie ein Musikstück. Mhm. Setzt man sich da hin und sagt, ich habe genau 20 Minuten für den ersten Block?
Nein, so setzt man sich nicht hin, so fängt man nicht an. Aber es gibt dann einen Punkt, wo man zurücksteht und das mal wirklich analysiert. Was ist jetzt da an diesem Rohschnitt? Nach wie viel Zeit kommt das? Wann hört der erste Akt auf? Was ist das überhaupt? Ist das ein Dreiakter, ein Fünfakter? Also wirklich dramaturgisch schaut man das wirklich durch, und das habe ich auch mit meiner Mentorin durchgeschaut, weil die unglaubliches Auge auch dafür hat. Und wir haben das wirklich aufgeschrieben, analysiert und dann auch geschaut, ja, und wann kommen die neuen Zeiten? Es kommen auch immer noch Zeiten im Film. Also wann ist ein Wechsel, ein Zeitwechsel? So. Ja, und das schaut man, das ist wirklich dann harte Analysearbeit. So.
Und das bedeutet aber auch, dass man bis zu einem gewissen Zeitpunkt sich tragen lassen kann von den Instinkten, und dann kommt irgendetwas dazu, das einen zwingt, gewisse Entscheidungen zu überdenken.
Ich glaube nicht, dass es so klar ist, zuerst die Instinkte, nachher das Denken, sondern es ist wirklich eine Wechselwirkung. Ich habe auch während den Dreharbeiten extrem viel an den Geschichten rumgedacht, und ich wusste irgendwann im zweiten Jahr, wusste ich ja Esanula Nasli sicher, und ich wusste, dass bei den beiden, das noch fehlt oder das noch fehlt, das müssen wir noch machen. Und ich hatte eigentlich dann immer alles im Kopf, was wir noch brauchen. Und es gab dann einen Punkt, das war Frühling, zwischen Frühling und Sommer, die Klasse war noch gar nicht zu Ende, wo ich sage, ich habe alles. Ich muss nicht mehr filmen. Ich muss nur noch den Schulschluss filmen, fertig. Und das war für alle so enttäuschend, weil die ganze Zeit, Christian Sink hat mich immer wieder angerufen, jetzt ist noch das toll und das passiert. Und Nasli, ja, wollen Sie noch das filmen? Ich so, nein, ich brauche nichts mehr. Ich habe wirklich genug, es reicht. Und das war wirklich Kopfarbeit in dem Sinn, dass ich wusste, okay, jetzt ist die Geschichte fertig. So. Und dann beim Schnitt ging es dann ähnlich. Ich habe ja einzelne Geschichtenstränge gebaut und dann die analysiert, und dann geht man wieder rein, dann macht man einen ersten Rohschnitt, wo man ja alles vermischt, also die Haupt-, das Musikstück komponiert, das ist dann eher intuitiv wieder, aber man muss immer wieder zurückstehen, wie beim Gemälde, man malt eine Schicht und dann muss man zurückstehen, schauen, wo braucht es noch mehr Farbe, wo ist noch eine Nuance dunkler, wie man es will und so weiter.
Und man muss merken, wann man aufhören muss, wann genügend Farben da sind, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, nicht mehr weiterzumalen. Ich habe das Gefühl, das ist Ihnen perfekt gelungen mit dieser Fassung, die jetzt ins Kino kommt, Anatomen. Neuland ab Donnerstag im Kino, bei uns im Studio Anatomen, die Filmemacherin. Herzlichen Dank und alles
Danke
Gute Ihnen. Für Ihren Film.
Danke vielmals.
Reflexe, heute mit der Filmemacherin aus dem Baselbiet, Anatomen, und ihrem Film Neuland. Am Mikrofon Michael Sennhauser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.